Hallo und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe. Ich spreche hier bei Off the Record mit Leuten, die ganz nah dran sind am Thema künstliche Intelligenz und auch dafür habe ich heute wieder einen spannenden Gast. Dr. Julia Freudenberg, CEO der Hacker School. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Julia, schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Du bist CEO der Hacker School, unschwer zu erkennen, heute mit gebrandetem T-Shirt. Ja. Und setzt dich dafür ein, wenn ich es grob zusammenfassen müsste, dass Kinder und Jugendliche einen besseren Zugang zu Programmieren und zu Informatik bekommen.
Ja.
Kann man das so sagen? Sehr gut.
Hervorragend.
Und du bist ja heute bei Off the Record hier zu Gast und ich freue mich sehr, dass wir natürlich über das, was ihr mit der Hacker School macht, reden können. Ich glaube, worüber wir auf jeden Fall auch reden sollten, ist das Thema künstliche Intelligenz und wie das sozusagen auch eure Arbeit verändert. Und natürlich darüber, wer du eigentlich bist und wo du herkommst, was du so gemacht hast und wie du eigentlich da gelandet bist.
Alles, was du wissen möchtest.
Okay, sehr gut. Dann lass uns doch mit dir starten. Du bist Hamburgerin, gebürtige.
Geborene, glaube ich.
Geboren,
ne? Gebürtig ist man nur, wenn beide Eltern schon in Hamburg irgendwie geboren oder wie auch immer.
Es ist kompliziert.
Aber ich komme hier von weg.
Du kommst hier von weg. Ja, sehr gut. Bist hier zur Schule gegangen.
Ja.
Hier aufgewachsen. Hast auch hier studiert?
Das ist eine coole Frage. Ich denke schon. Also ich habe duales Studium hier in Hamburg gemacht, immer schon im Eiscreme-Bereich. Ich finde, Eiscreme ist ein Grundnahrungsmittel und das Hamburger Modell damals und habe dann tatsächlich danach auch weiter berufsbegleitend studiert. Da war ich dann aber an der Fernuni Hagen, also von daher erste Schritte in die Berufswelt waren hier in Hamburg.
Spannend. Du warst dann, glaube ich, eine relativ lange Zeit bei Unilever tätig, in verschiedensten Positionen für verschiedenste Marken. Du sagst schon Eiscreme, hast, glaube ich, den Ben & Jerry's Lounge mit begleitet oder initiiert sogar. Erzähl mal, nimm uns ein bisschen mit in die Zeit.
Oh, das war herrlich. Ja, also ich bin, seit ich denken kann, in Eiscreme gewesen, seit 98 direkt auch in der Ausbildungszeit schon. Und Ben und Jerry's in Deutschland einzuführen, es war eine krasse Zeit. Also wir haben fürchterliche Dienstwagen gehabt, den PT Cruiser. Also das ist ein Auto mit 12 mal Wänden auf der Straße. Das war, also egal. Aber mit Kühen drauf und sehr ikonisch gebaut. Und es war eine Zeit, wo ich Guerilla-Marketing tatsächlich auch lernen konnte. Auch da, wir hatten minimalste Budgets. Wir hatten aber auch die Möglichkeit, auch die Gründer kennenzulernen. Und das sind so großartige, auch Social Entrepreneure gewesen. Da habe ich aus der Zeit wahnsinnig viel mitgenommen und auch noch ein bisschen von den Eiscreme-Folgen dabei. Aber wenn du halt eine Mustertruhe im Keller stehen hast, du hast sehr viele Freunde und brauchst eine Menge Resilienz, um sie auch zuzulassen.
Muss man ja auch sagen, schmeckt, glaube ich, sehr gut. Oh, kann ich auch bestätigen. Hast lange dann gearbeitet bei Unilever, hast aber mir erzählt, auch im Vorgespräch, du hast quasi schon mit der Hacker School immer irgendwie oder relativ früh dann auch eine Verbindung aufgebaut, hast dich da ehrenamtlich engagiert, glaube ich, auch während du noch in einem anderen Job gearbeitet hast. Wie kam das für dich oder wie gingen die nächsten weiteren Schritte für dich?
Ja, es sind ein paar Sachen da parallel gelaufen. Also ich habe tatsächlich bei Unilever ja sehr, sehr viel im Eiscreme-Bereich gearbeitet und dann durch Umstrukturierung war ich plötzlich im Bereich der Trockensuppen. Und also ich bin eigentlich ein brillanter Verkäufer und mit dem Wort eigentlich hast du schon die Restriktion drin, wenn ich Sachen geil finde. Dann, wenn ich von etwas überzeugt bin, da laufe ich zur Hochform auf. Tütensuppen ist jetzt was also mich emotional nicht so abgeholt hat, vorsichtig formuliert. Und dann dachte mein Mann und ich mit, also wir wollten ja eigentlich eh noch ein zweites Kind und ich wollte ja auch immer noch meine Doktorarbeit schreiben, einfach so kann ich das können, ich hatte Lust in Akademie reinzuschnuppern und das lief parallel zur Zeit eben, ich bin dann 3 Jahre in Elternzeit gegangen, habe meine Tochter Laura bekommen, habe in der Zeit mich auch sehr viel ehrenamtlich engagiert im Bereich der Unterstützung von Geflüchteten, weil da war ganz viel Herz, sehr wenig Struktur, wenig Arbeitsmarktkenntnisse und dann zu sagen, arbeiten kann ich, das ist jetzt nicht das Thema, können wir in Camps gehen, können wir Lebensläufe schreiben, damit ein Start überhaupt in den Arbeitsmarkt da ist. Und darüber habe ich tatsächlich die Hackerschool kennengelernt und auch mein Promotionsthema gefunden, weil ich dann zur beruflichen Integration von Geflüchteten promoviert habe. Und das lief dann alles in die Startzeit der Hackerschool mit rein, weil die sollten damals die erste Förderung aus dem Hamburger Integrationsfonds kriegen. Und naja, ich hatte ja einen der Gründer kennengelernt. Wir hatten eine sehr lange gemeinsame U-Bahn-Fahrt. Und ich konnte ihn aus meinen Erfahrungen mit dem Lebenslaufprojekt sagen, dass so, wie er sich das gedacht hatte, das höchstwahrscheinlich gar nicht funktionieren kann. Mhm. Ja, und wenn man vorlaut ist, kriegt man am nächsten Morgen die Quittung. Dann sagt er, ja, dann mach's doch. Und ich dachte, ja, ist eigentlich eine ganz geile Idee. Mhm. Und das war der Start einer sehr intensiven Zeit meines Lebens, weil ich dann auch tatsächlich die Hackerschool als Geschäftsführerin übernommen habe. Und von einer super coolen Idee, die aber ein, zweimal im Jahr mit 30, 40, 50 Kindern stattfand, jetzt zu einem wirklich stark wachsenden und auch in KI investierenden Unternehmen gemacht habe. Wir lernen wahnsinnig viel. Es ist eine total irre Zeit. Aber ich weiß, warum ich jeden Morgen aufstehe.
Absolut spannend. Ich glaube, ihr seid echt viele Jahre jetzt schon unterwegs, auch sehr erfolgreich, wächst auch nach wie vor. Ich finde aber absolut bemerkenswert auch, du hast es so beiläufig erwähnt, während der Elternzeit noch eine Promotion zu schreiben. Das musst du uns nochmal erklären. Also klingt nach ziemlich intensiven Zeit, oder?
Ja, also sagen wir mal so, ich bin gerade in einer Phase, wo ich mich selber sehr intensiv kennenlerne. Was mir in meinem Leben nie aufgefallen ist bisher, ist, dass mein normales Tempo halt 200% war. Das ist, wenn du parallel arbeitest und studierst und dann Mutter bist und promovierst. Und es ist etwas, wo ich jetzt gerade mich selber dahingehend kennenlerne, dass das anscheinend mein normales Tempo ist und dass ich dafür auch kein schlechtes Gewissen haben muss, das aber auch nichts ist, was ich von anderen einfordern würde. Also es gibt halt Menschen, die gehen schneller und es gibt halt Menschen, die gehen langsamer. Und das eine ist nicht besser als das andere und mein Tempo ist halt einfach recht hoch. Und ich bin sehr begeistert, dass ich zumindest immer das Glück hatte, die Rahmenbedingungen so bauen zu können, dass es möglich war. Ich will das gar nicht glorifizieren. Also das ist, glaube ich, nichts, was jeder in der Elternzeit machen sollte oder mit, ich nehme Elternzeit und schreibe dann endlich mal ein Buch. Das verkennt wahrscheinlich die Situation, die man auch mit einem Neugeborenen zu Hause hat. Aber da ich auch die Möglichkeit hatte, ich habe einen wundervollen Partner zu Hause, jetzt wohnt sogar meine Mutter noch mit bei uns. Ich hatte sehr früh Au-pairs, ich hatte immer sehr freie Arbeitszeiten, weil ich auch zeigen konnte, auch zu Unilever-Zeiten. Ich liefere auf jeden Fall. Aber lasst mich gerne mal arbeiten, wie es so bei mir mit reinpasst. Also ich liebe Herausforderungen und das war auf jeden Fall eine davon.
Das glaube ich dir. Das klingt auch nach einer Herausforderung. Also ich selber zwei Kinder und meine Elternzeit auch erlebt und auch promoviert, aber das Ganze nicht zeitgleich. Und ich weiß, wie schwierig und anstrengend auch alles davon ist. Deswegen glaube ich dir, dass das sozusagen als Evidenz für sozusagen etwas auch zu sehen ist, dass du eben sehr umtriebig bist, um es mal so auszudrücken,
ein
oder?
Ein bisschen.
Okay, lass uns vielleicht zurückkommen zur Hackerschool. Du hast eben schon beschrieben, dir wurde das sozusagen angeboten, diesen Job zu übernehmen. Was hat dich da dran gereizt? Also wieso macht man sowas?
Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne in Chancen denkt. Mhm. Ich mache das Wort Problem nicht so gerne, sondern eher Herausforderung, weil das einen aktiveren Teil ermöglicht. Und ich habe halt das wahnsinnige Glück, seit einem Vierteljahrhundert den coolsten ITler der Welt zu Hause zu haben. Mhm. Ich bin ein unglaublicher Fan meines Mannes, zu sehen, wie der lernt, wie der denkt, wie der sich in Sachen reinfuchst. Das ist nicht, dass es nicht auch mal rappelt oder sowas. Aber es ist unglaublich zu sehen, wie dieses interne Trainieren bei ihm wirklich diese Begeisterung hervorruft. Und wir haben halt auch Kinder und auch wenig überraschend finde ich die ganz furchtbar großartig. Die haben so ein bisschen mein Energielevel geerbt. Also das ist durchaus schon ein heißer Ritt, muss man sagen. Aber zu sehen, diese Begeisterung für Lernen und auch das Übernehmen der Verantwortung für das eigene Lernen auf der einen Seite und das, was Kinder heute brauchen, dass das so eng zusammengeht, dass du wirklich diese Nachfrage nach digitalem Wissen und die Begeisterung über, wie schaffe ich mir den Kram eigentlich drauf, das zusammenzubringen. Kinder lernen über Vorbilder. Und wir in Deutschland haben wir so diese schwierige Prädisposition, wir haben eine Ausbildung. Nach der Ausbildung hast du ausgelernt. Du bist Anfang 20, da geht das doch erst los. Ich habe noch nie so viel gelernt, und zwar die ganze Promotion eingeschlossen, wie in diesem Jahr. Ich setze mich mit Leadership auseinander, mit Organisationsentwicklung. Ich stoße derartig hart an meine Grenzen, dass mir manchmal der Kopf brummt. Aber es ist so geil. Und das wirklich zusammenzubauen, ich glaube, wenn du weißt, wie du die Welt verändern kannst, hast du auch zumindest so eine intrinsische Verpflichtung, das irgendwie auch zu tun. Und ich hatte halt die Bausteine zu Hause, und das hat mich total überzeugt.
Also was ein Stück weit schon auch dein familiäres Umfeld, was ausschlaggebend war, dich in diese Richtung zu gehen?
Naja, zumindest, ich glaube, es ist so retrospektiv, passte das alles zusammen. Ja. Ich war lange bei Ben & Jerry's, hatte halt eben diesen geilen Scheiß ohne Budget machen, das habe ich da ja gelernt. Mhm. Verrückt zu sein, aus dem Rahmen zu fallen. Wir haben Ben & Jerry's in Videotheken eingeführt, und du kannst dir vorstellen, in welcher Abteilung der größte Umsatz war. Also völlig unkonventionelles Denken auf der einen Seite. Es kommt hinzu, ich bin Waldorfschüler, ich habe 40 Jahre Geige gespielt, ich bin im Zirkus aufgetreten. Also ich bin schon so ein schräges Sammelsurium von meiner Geschichte. Und dann eben aber auf der anderen Seite auch zu sehen, dass da Bausteine sind, die du eigentlich nur kombinieren muss. Das ist ja auch eine Definition von Innovation. Nicht, du musst dir krasseste Sachen ausdenken, sondern bau doch mal das, was da ist, anders zusammen. Und dann mit dem durchaus vorhandenen Sales-Talent, was ich ja auch brauche, um Fördergelder einzusammeln, und dann zu wissen, das ist eine richtig tolle Idee, die Menschenleben verändern kann, da war ich schon wirklich, wirklich begeistert.
Cool. Lass uns vielleicht nochmal direkt in die Hacker School reingehen. Also wir haben kurz drüber gesprochen, ihr engagiert euch, um eben Programmierfähigkeiten, Programmierkenntnisse an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Aber wie funktioniert eigentlich euer System genau?
Jetzt sage ich, wir machen geilen Scheiß. Genau. Ja. Also, was wir machen wollen oder was wir tun, ist im ersten Schritt Vorurteile zerstören und Ängste abbauen.
Okay.
Einfach weil wir sind ja in Deutschland, wir denken ja, Mädchen können nicht rechnen, sie können auch nicht programmieren, was eben halt ja völliger Quark ist. Wir denken ein bisschen anders, aber haben super spannende Möglichkeiten, auch die Mädels in diesen Bereich reinzukriegen. Und das wirklich zu ermöglichen, durch Selbstwirksamkeit, durch das wirklich aktive Ausprobieren, ist so die Transformation von ich kann das nicht zu, ich kann das noch nicht zu, na klar kann ich das. Und das ist einfach, durch die ehrenamtlichen ITler bauen wir das. Und ganz konkret sieht es so aus, wir haben uns Ende letzten Jahres entschlossen, uns wirklich auf den Schulbereich zu fokussieren. Nicht, weil Schule jetzt per se so wahnsinnig viel Spaß macht, aber wir hatten außerschulisch teilweise reine Jungskurse. Ja. Und auch Jungs sind großartig, ich habe selber einen davon. Aber reine Jungskurse aus dem Bildungsbürgertum, das ist halt einfach nicht die Majorität der Kinder da draußen. Und wenn wir in Schulen gehen, kriegen wir sie alle. Sozioökonomisch benachteiligte Kinder, Mädchen kriegen wir. Und unser Wunsch ist es jetzt tatsächlich, die Hackerschool so groß aufzubauen, dass wir jedes Kind in der, was weiß ich, siebten oder achten Klasse, also einen gesamten deutschen Jahrgang, eine 750.000 Kinder, an einem Vormittag für Programmieren begeistern, dass wir 3 Stunden gemeinsam ein Spiel bauen, eine Website, dass wir uns mit dem Thema Fake News auseinandersetzen, dass wir uns damit beschäftigen, was macht KI, wie programmiere ich mit KI, dass wir 3 Stunden uns wirklich technisch beschäftigen und 1 Stunde noch dafür nutzen, dass ehrenamtliche ITlerInnen, die uns begleiten, sagen, was machen sie beruflich und warum, was sind Do's und Don'ts, wie können sie Kindern Mut machen, einfach damit es den Kopf öffnet und die Basis dafür legt, dass insbesondere auch Mädchen sich weiterführend interessieren.
Ja, ich kann das sozusagen aus meiner eigenen Berufserfahrung natürlich auch absolut widerlegen, diesen Mythos, dass irgendwie Frauen nicht mindestens genauso gut entwickeln könnten. Also ich habe so viele wirklich tolle, talentierte Kolleginnen schon gehabt, lange ja auch im Bereich Data Science, AI jetzt auch gearbeitet. Und mich wundert es tatsächlich, dass sich das irgendwie anscheinend immer noch so hartnäckig hält. Was müssen wir denn noch alles tun, damit das vielleicht verschwindet? Also es ist, ihr tut ja schon viel, aber seht ihr da schon erste Erfolge? Was können wir noch tun?
Ich glaube, es ist ganz, ganz viel das Thema Ownership oder Verantwortung oder wie du das immer nimmst. Das ist ein sehr, sehr viellagiges Thema. Also auf der einen Seite die Historie mit dem deutschen Mutterkreuz und so weiter. Und also alleine jetzt als berufstätige Frau stehst du ja immer im Fadenkreuz mit, ja, aber deine Kinder, ach, du reist doch so viel, oh mein Gott, wird mein Mann nie gefragt. Und das sind einfach Sachen, also da ist ein ganz, ganz, ganz starkes Vorurteil in der Gesellschaft. Und ich muss sagen, ich beglückwünsche meine Kinder, dass ich nicht 24/7 zu Hause bin. Die wären ja total überfordert. Und wirklich so dieses, Ich glaube tatsächlich, dass da jeder den Weg finden muss, der wirklich funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir auch Situationen, dass im Schulsystem ein Kunstlehrer viel exaltierter auf die Begeisterung oder Begabung eines Mädchens reagiert als ein Physiklehrer. Der ist doch eher überfordert, dass da plötzlich ein Mädel im Kurs sitzt. Und die meinen das alle nicht böse. Aber es wiederholt sich. Und eine andere riesige Baustelle ist der ungeschützte, unsupportete Zugang zu Social Media junger Kinder. Allein wenn man sich da solche Influencer wie die Tradwives-Bewegung anguckt mit, ich mache mich schick und koche meinem Mann Essen. Alter, in welchem Jahrhundert leben wir bitte? Und das wirklich, also als Eltern viel stärker reinzugucken, was macht mein Kind in Social Media? Kann ich auch den Zugang zumindestens wirklich eng begleiten, dass ich es nicht mit dem Bobbycar auf die Autobahn schicke und sage, wieso trägt doch einen Helm, sondern dass ich da wirklich nah dran bin und dass ich auf der anderen Seite auch vorlebe, wer ist denn wofür zuständig? Und wen, also lasse ich das Mädchen den Tisch abräumen und den Jungen die Glühbirnen wechseln oder ist das egal, jeder schraubt mit, wer gerade zur Stelle ist? Also ich glaube, dass wir Eltern, aber auch die Gesellschaft eine riesige Verantwortung haben.
Ja, absolut. Also auch die richtigen Vorbilder oder das Vorleben auch der richtigen Werte natürlich irgendwie ein Stück weit gemeinsam zu fördern. Ja. Ihr bietet ja im Prinzip Kurse dann an für Schülerinnen und Schüler. Wie funktioniert das im Detail? Vielleicht können wir da auch noch mal einen Schritt weitergehen. Also eine Schule kann bei euch sich melden und sagen, wir haben Interesse und möchten gerne einen Kurs mit euch machen. Oder wie läuft das
konkret ab? Genau so. Also wir gucken auch, wie wir da Multiplikatoren finden. Mhm. Also es gibt Bundesländer, in denen wir bereits mit den Kultusministerien im Austausch sind, wo es wirklich darum geht, okay, wie viele Kinder habt ihr in den 7. Klassen? 58.000, prima, gehen wir mal davon aus, wir können 80-85% davon erreichen, dann reden wir über bestimmte Zahlen, dann reden wir auch über Fördermittel. Aber das ist halt auch was, ich möchte davon wegkommen, dass wir jede einzelne Schule ansprechen, sondern dass die zu uns kommen. Und dann melden sich die Schulen und sagen, ja, passt bei uns am besten in der, was weiß ich, 7. Klasse rein. Die haben schon ein bisschen mal was mit, keine Ahnung, Scratch oder Maycode gemacht. Also würde ich gerne mit euch eine Website bauen. Oder aber wenn wir eben halt zum Beispiel auch in sozioökonomisch herausfordernderen Schulen sind, bauen wir mit den Kindern ein Flappy Bird Spiel. Kennst du Flappy Bird?
Nee, kenne ich
das nicht. Erzähl also mal. Als Beispiel ein Spielemechanismus. Du erinnerst dich an das Koordinatenkreuz. Mhm. X-Achse, Y-Achse ist jetzt kein Folterinstrument für Mathelehrer, sondern du kannst damit extrem cool die gesamte Spiele ein gesamtes Spiel aufbauen. Weil du hast dann beispielsweise bei Flappy Bird einen Charakter, der fällt in Schleife, weil sonst endet es hier. Y-5, es sei denn, Bedingung, Leertaste, dann Y+3. Das heißt, du kannst den durch das Drücken der Leertaste, dadurch kommt so ein bisschen dieses, daher kommt der Name. Du kannst dann, also du brauchst für sowas einen Hintergrund, du brauchst einen Charakter, du brauchst die Schwerkraft, du brauchst das Springen, du brauchst ein Game Over, wenn der zum Beispiel oben oder unten gegentoucht. Machst du relativ einfach, indem du sagst, wenn sich die Koordinaten von dem Vogel oder was immer das ist und dem Y, dem Rand, überlappen, dann passiert entweder du gewinnst, du verlierst, du kannst Gegnerhorden x-20 einfliegen lassen, weil ein bisschen schneller, du brauchst eine Zufallszahl, dass die nicht immer an der gleichen Stelle einkommen. Du musst die Dinger klonen, weil sonst gibt's nur einen. Und da musst du sie hinterher löschen, weil sonst wird das irgendwann richtig groß. Und das sind so die Sachen, das kannst du alles in einer relativ kurzen Zeit machen. Und hinterher kannst du den Kids sagen, so, und jetzt promptet das Ding doch einfach mal und guck mal, was macht denn die KI? Die kann ja alles abwaschen, staubsaugen, scheißegal. Und was kommt da raus? Und zum Beispiel Flappy Bird ist das Witzige, wenn die das prompten, halluziniert die KI eine Kategorie Röhren. Gibt's nicht. Woher kommt das? Im Ursprungs-Flappy Bird musstest du den Vogel so zwischen Röhren, die von oben und unten reinkamen, durchfliegen. Okay. Deshalb denkt die KI, ach klar, das war da, dann wird's das geben. Und bei solchen Sachen lernen die Kinder eben auch zu sehen, gib dein Gehirn nicht an der Garderobe ab. Guck da drauf, überprüf das, nimm das als ein Watch-out, wenn du mit KI arbeitest. Und wir ermuntern immer dazu, dass Kinder mit KI arbeiten, weißt du auch, auf welche Sachen du achten musst. Und sei nicht dumm, nutz KI nicht, um zu bescheißen, weil du bescheißt nicht die Lehrkraft, also die vielleicht auch. Und dann kriegst du mal eine gute Note, kannst dich aber nicht wirklich drüber freuen, weil du weißt, es war nicht in Ordnung. Sondern wen du wirklich betrügst, ist dich selbst, weil du bringst dich um die Lernchance. Und da wirklich den Umgang auch mit KI in Schulklassen zu problematisieren, das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß.
Mhm, super. Ich will gleich noch viel mehr über KI reden, aber bevor wir da eintauchen, würde ich mich noch ein anderes Thema interessieren. Und zwar, ihr geht jetzt in die Schulen, ihr erreicht die Kinder, ihr zeigt denen, wie man programmiert in verschiedensten Formen. Was ist denn so eure Erwartungshaltung, was ihr damit eigentlich triggert? Du hast mal gesagt, was ihr macht, ist so ein bisschen Krabbeln, den Kindern Krabbeln lernen beizubringen, ja, also so Grundfähigkeiten zu erlernen. Wie blickst du darauf? Also ist das für dich, glaubst du, dass viele davon dann auch ProgrammiererInnen werden sollen? Ist das ein Ziel von euch, dass man mehr Leute in technische Berufe auch bringt? Oder glaubst du eher, die lernen was fürs Leben? Was sind so die Ziele, die ihr erreichen wollt mit euren Sachen, falls ihr sowas im Kopf habt?
Wäre beides schon gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ja.
Tatsächlich sind es unterschiedliche Ebenen, die wir bespielen. Mhm. Auf der einen Seite, klar, ist Krabbeln ja eine Vorstufe zu laufen. Also ist auch, wir sehen, dass es bei den Mädchen auch ganz häufig diesen ersten Impuls gibt mit, boah, ich kann das können. Ach, guck mal, da gibt's ja noch andere Sachen. Das heißt, sie probieren weiter. Was können sie nach den 3 Stunden? Nicht wirklich was Signifikantes. Aber was noch spannender an dem Bild mit dem Krabbeln und dem Laufen ist, es ist das erste Verständnis, dass ich eine Motorik brauche, um weiterzukommen. Und dieses, du merkst das auch bei Kindern, je intensiver sie sich wegbewegen können, desto stärker brauchen sie in der Zeit insbesondere die Mutter, auch oft einfach oder auch beide Eltern, weil sie die Freiheit merken, sie können weggehen und sie brauchen die Rückversicherung, dass das völlig in Ordnung ist. Das heißt, was die mit dem Krabbeln lernen, ist das Verständnis, sie können sich eigenständig bewegen. Und wenn du das als Analogie rübernimmst, ich möchte so gerne, dass insbesondere Mädchen verstehen, dass, also erstens, dass sie rechnen können, aber dass auch selbst Programmieren oder dieser gesamte Digitalbereich, es braucht nicht jeder einen Doktor in Mathe oder Informatik, sondern du kannst Dinge verändern, du kannst deine Position verändern, du kannst viel mehr mit Purpose arbeiten, weil das merken wir, der Unterschied so zwischen Jungs und Mädchen ist ganz häufig, Originalzitat meines Mannes ist, für Jungs reicht, es ist neu und blinkt. Kriegst kein Mädchen damit, die ganzen Vorurteile über Bord zu werfen. Für Mädchen brauchst du Purpose zusätzlich. Und wenn ich sage, über digitale Fähigkeiten, über das gezielte Beeinflussen von KI, das Aufbauen von, du kannst das Leben von vielen anderen Frauen weiter verändern, du kannst aber auch im Sinne Nachhaltigkeit, du kannst den Energieverbrauch viel smarter steuern, du kannst so viel mehr damit machen, dass es wirklich nicht nur um das reine Codeschreiben geht, sondern wirklich um das mündige Steuern und Entwickeln einer Welt und auch darum, finanziell unabhängig zu sein, weil Macht ist nach meiner Einschätzung immer da, wo Geld ist. Und wenn wir es nicht schaffen, auch das Gender Pay Gap wegzukriegen, werden wir niemals in Richtung Gleichberechtigung kommen. Also wenn du einen Job hast, wo du wirklich Kohle verdienen kannst, wirklich was verändern kannst und noch Flexibilität hast, da ist der IT-Bereich einfach in den Top 3.
Ja, klar. Also es geht ein Stück weit euch darum, die Sache selbst zu vermitteln, aber auch etwas zu vermitteln, was anhand der Sache dann gelernt werden kann, wenn ich das richtig verstehe. Also die Erfahrung, die man eigentlich sammelt, wenn man durch diese Übung geht. Richtig?
Es ist insbesondere also
ein Stück weit ein Transfereffekt dann auch, oder?
Es ist Selbstwirksamkeit. Ja. Also wir haben ja 65% der Grundschulkinder heute, werden in Jobs arbeiten, die wir noch gar nicht kennen, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Mhm. Was sollen wir denen in den Kopf kippen? 10 adverbialen Nebensätze? Also ich habe 2 Kinder mit eher einer Legasthenie-Vermutung zu Hause. Die 10 adverbialen Nebensätze auswendig zu lernen, da fällt mir sogar schwer zu sagen, warum sie das lernen sollen. Und die brauchen das Warum. Und wirklich dazu sagen, ich sehe Sachen, die kann ich noch nicht. Ich verstehe aber, dass ich das lernen kann, weil ich die Selbstwirksamkeit kennengelernt habe und weil ich merke, ich kann das können. Es ist für mich eine Metafähigkeit, die Kinder umso mehr brauchen, je digitaler und komplexer alles wird.
Okay. Lass uns nochmal zu KI schwenken. Ich würde gerne da einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die ich erlebt habe. Und du kannst mir gleich sagen, was ich alles falsch gemacht habe.
Schieß los.
Und zwar folgendes. Wir haben den Boys and Girls Day, der dir sicherlich bekannt ist, auch hier bei Funke. Und ich hatte die tolle Chance, eben auch eine Session zu KI zu machen. Und ich habe mir überlegt, dass ich mit den Schülerinnen und Schülern, wir hatten tatsächlich sehr viele Mädchen auch in der Gruppe, was mich auch gefreut hat, dann die Möglichkeit, oder was wir uns überlegt haben, was ich mir überlegt habe, war im Prinzip, dass wir Vibe-Coden, also Vibe-Coden, na, das Entwickeln von Software, nur mittels natürlicher Sprache. Und dann haben wir uns so eine App geschnappt und haben im Prinzip quasi kurz habe ich denen das gezeigt, was man damit machen kann. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt überlegt euch mal, was für eine App ihr dann bauen wollt. und fang doch mal an. Und nach 20 Minuten hatten diese Kinder in Zweiergruppen dann immer, ich glaube, 7 unterschiedliche Apps gebaut, von einem Macaron-Shop über einem Blog zu Theater und ganz vielen anderen tollen Sachen. Und manche waren dann vielleicht irgendwann fertig mit der Übung und haben sich wieder mit anderen Sachen beschäftigt und andere sind dann ein bisschen tiefer eingestiegen. Habe ich da einen richtigen Impuls gesetzt oder glaubst du, dass KI vielleicht an der Stelle auch ja Sachen vereinfacht, die vielleicht komplexer sind? Oder könnte man ja auch meinen, ne, dass man hier einen Shortcut gewählt hat, anstatt direkt Programmieren zu üben?
Also ich alleine, was du erzählt hast, super cool. Ich glaube, dass die Kids einen mega Tag hatten. Ich glaube, die Frage mit, welche Shortcuts du nimmst oder nicht, das ist eine sehr, sehr langfristige. Ich konnte früher alle Telefonnummern und alle Geburtstage auswendig. Ich weiß jetzt noch die von meinem Mann, selbst bei der von meinem Sohn bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Also für jedes Stück Bequemlichkeit, was wir kriegen, laufen wir Gefahr, dass ein Stück Verstand zum Fenster rausfliegt. Das muss man letztendlich einfach dann nochmal separat bewerten. Was ich aber auch sehe, ist, dass wir da noch sehr viel Pionierarbeit, glaube ich, leisten müssen, um das überhaupt als ein sinnvolles Tool zu integrieren. Also ich bin kein Fan davon, wenn insbesondere junge Menschen KI nutzen, um sich selber um Lernchancen zu bringen. Wobei man auch fairerweise sagen muss, ich glaube, wir fanden den Satz nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir damals schon scheiße. Also da kommst du bei Schülern nicht weiter, bei Schülerinnen auch nicht. Aber da eher auf das Verständnis zu gehen und zu sagen, seid smart. Nutzt das Ding, um euch zu challengen. Da muss ich sagen, habe ich bei meinem Sohn tolle Ansätze gesehen. Der arbeitet regelmäßig zu Hause mit KI und sagt, hey, wir haben gerade das und das in der Schule. Kannst du mir das nochmal anders erklären? Kannst du mir dazu mal ein paar Fragen stellen oder Challenges? Oder ich habe mal das jetzt so überlegt. Passt das nicht? Natürlich musst du auch da immer nochmal gucken. Also nicht jede Rechenaufgabe wird von einer KI richtig gelöst. Aber das Toolset zu haben, wirklich das eigene Wissen zu erweitern. Auch da sehe ich wieder bei meinem Mann als Beispiel, der nutzt das so smart, damit umzugehen. Der spricht diverse Programmiersprachen außer C, brauchte dafür aber ein Testkonzept, hat dann gesagt, mach mal dieses Python-Ding bitte in C rüber, guckt sich das an, sagt, das kann nicht funktionieren. Sagt KI, das ist jetzt auch schon das Beispiel 1-2 Jahre her, es tut mir leid, ich lerne noch andere Welten, diesen Workaround. Sagt er, ja, mach mal. Sagt er, passt. Der hatte eine Aufgabe, für die er 6 Stunden kalkuliert hatte, in 15 Minuten durch. Und das ist halt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wo wir da hinkommen müssen. Und erstmal die Begeisterung dafür zu legen, sich damit wirklich die intrinsische Motivation zu schaffen. Dafür war das doch ein geiler Start. Und du hast ja nicht gesagt, das Leben geht jetzt nur noch so und Denken braucht ihr nicht, sondern das als einen Startpunkt zu setzen, mega Idee.
Macht ihr denn als Hackerschool schon dediziert auch Programme, um irgendwie KI-Kompetenz zu vermitteln? Also man könnte irgendwie so ein, wie prompte ich richtig oder wie gehe ich mit KI richtig rum? Und ich meine, ein bisschen hast du darauf angespielt eben schon, ne, mit Thema Halluzination, wo vertraue ich der KI oder was kann sie eben, was kann sie nicht? Wo muss ich eben drauf schauen, wenn ich damit arbeite? Bietet ihr da schon was an in die Richtung?
Wir haben tatsächlich KI in jedem Kurs mit integriert. Okay. Also zu einem bestimmten Bestandteil nur. Und wir haben keinen Standalone-KI-Kurs mit wie prompte ich richtig, sondern weil es wirklich dieser Ansatz ist, guck mal, wie du das baust. Ja. Und guck mal, was ist eine Schleife, was ist eine Variable, wie baue ich ein Spiel, wo du, was weiß ich, Münzen aufsammelst und oder sagst, manche Sachen sollst du aufsammeln, andere nicht, mit Malus-Bonus-Systemen. Das bauen wir jetzt gerade zusammen mit Fake News, also was sind richtige Informationen, was sind Fake News, um das Thema auch nochmal mit reinzunehmen für eine Sensibilisierung. Was du in 3 Stunden lernen kannst, das ist übersichtlich. Also die wenigsten kannst du danach direkt einstellen. Aber um das Gefühl dafür zu kriegen, wie programmiere ich denn mit einer KI? Das finde ich absolut großartig. Und da auch zu sehen, wie das bei den Kindern nochmal die Köpfe aufmacht, dass KI eben halt nicht alles sofort richtig und macht. Und eine KI macht ja auch nicht, was ich will, sondern was ich ihr sage. Und alleine den Unterschied, der hinterlässt oft Eindruck.
Absolut. Jetzt bietet ihr ja quasi diese Flappy Bird Sachen an. Ihr bietet, glaube ich, auch was mit Python an, HTML-Kurse. Habt ihr mal so einen Moment gehabt, wo ihr vielleicht auch die Schüler dann, nachdem ihr quasi so einen Kurs durchgeführt habt, noch länger begleitet habt? Habt ihr mal so Feedback bekommen? Wie wirkt das eigentlich? Hat das irgendwie vielleicht auch wirklich jemanden in eine Berufswahl jetzt irgendwie umschwenken lassen? Oder gab es so Geschichten, wo Leute so einen Aha-Moment hatten und dann auf einmal Entwicklung begonnen haben? Schaut ihr da drauf oder kennst du solche?
Also sagen wir so, Wirkung ist ja das Marketing der Sozialorganisation. Mhm. Wir müssen ja zeigen können, wie viel Gramm leuchtende Kinderaugen wir pro investiertem Euro rauskriegen sozusagen. Also Wir haben tatsächlich auch jetzt gerade besetzen wir eine Stelle, die nichts anderes macht als Wirkungsmanagement. Mhm. Wo es wirklich darum geht, wie verändert sich das Denken eines Kindes, wie verändert sich sein Handeln und wie verändert sich durch sein Handeln seine Umwelt. Also Beispiel mit Mädchen macht Programmierkurs, sagt krass, hat geklappt, entwickelt sich weiter, geht mit einer Freundin zu einem anderen Kurs und die kleine Schwester sieht dann auch noch, oh, wenn sie das kann. Also das ist so die idealtypische Kette dahinter. Und wir sind sehr stark da drin, direkt nach den Kursen sofort Feedback einzusammeln, auch sowas wie, hat sich dadurch mein Denken verändert, würde ich es weiterempfehlen, ist halt auch oft ein guter Indikator mit, tut sich da was im Handeln. Wobei wir jetzt im Moment tatsächlich auch sind, die langfristige Wirkung nochmal stärker zu beleuchten. Mhm. Also ich war gerade neulich bei einer Buchvorstellung bei Brand 1 und da sprach mich eine Kollegin an und sagte, meine Tochter war damals bei der ersten Hackerschool. Und ich habe mich mega gefreut und die hat mir dann auch, Paula, glaube ich, heißt sie, geschrieben, gesagt, ja, sie macht jetzt gerade ihren Fachinformatiker fertig. Sie fand das mega und das war für sie ganz einschneidend. Wir haben mehrere einzelne Narrative. Wir können nicht alle Kinder so begleiten, weil ich kenne die Kinder in den Schulklassen de facto nicht. Datenschutz in Deutschland. Für mich ist ein Kind in der 8. Klasse 14, hat die Postleitzahl der Schule und ist wahrscheinlich ein Junge. Dass wir da grob Daten reporten können, aber wir können halt nicht die Wege nachvollziehen, zumindest so, jetzt können wir es nicht, wie sie sich weiterentwickeln. Wir sind zwar gerade dabei, auch über Avatare, wir haben ja auch Avatare bei uns, die auch Kurse geben können, da tatsächlich noch eine module Datenbank aufzubauen, dass wir sehen können, wählen sich Kinder hinterher ein, legen sie sich vielleicht sogar ein Profil an, da sind wir jetzt gerade dabei, unsere gesamten Strukturen so umzubauen, dass es hoffentlich bald möglich ist, dass wir da auch wirklich nachvollziehen können, wer hat Bock und vielleicht können wir auch diese Kinder dabei unterstützen, über die vielen Unternehmen, die wir haben, einen Praktikumsplatz zu finden oder ähnliches. Also das ist noch Zukunftsmusik, aber die Ideen sind da.
Super cool. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bestimmt viele Kinder auch so einen Eye-Opener-Moment hatten und dass das, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, dass man irgendwie solche Momente erzeugt und dann Begeisterung wecken kann, die dann bestimmt in manchen Fällen auch noch nachhallt. Also bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ihr spielt jetzt ja eine Zielgruppe, die sozusagen von der 7. Klasse bis Abitur ungefähr so grob geht.
Ja.
Wir kümmern uns ja auch ein bisschen um das Thema, wie eigentlich wir technisches Wissen vermitteln, jetzt in der Funke Mediengruppe. Natürlich mit besonderem Fokus auf künstliche Intelligenz, aber natürlich auch sozusagen kann man das Ganze auch umfassender denken. Und ich frage mich, ob du dir vorstellen könntest, auch mal Menschen, die schon im Berufsleben sind, quasi ein ähnliches Erlebnis oder ein ähnliches Angebot für so eine Zielgruppe zu machen? Und was vielleicht auch deine Gedanken sind, was man lernen kann, wenn man eben das Kindern vermittelt hat, was man eben auch sozusagen für die Berufstätigen dann mitnehmen kann.
Diese Frage ist gefährlich, weil natürlich kann ich mir das vorstellen. Also in meinem Kopf ist genug Platz immer für neue Ideen. Mhm. Das Spannende ist tatsächlich, dass wir im Moment eine sehr starke Fokussierung haben. Und zwar nicht, weil wir die anderen Zielgruppen nicht wollen, sondern weil wir für die jungen Menschen im Moment den Fokus meinen, setzen zu müssen, um das richtig gut zu machen. Also 750.000 Kinder pro Jahr ist ein krasses Ziel für, ich meine, wir sind gemeinnützig, ich muss jetzt schon 3 Millionen Euro im Jahr fundraisen mit wunderbaren Kolleginnen zusammen. Aber das kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das in den aktuellen Zeiten schon nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Und wir sind auch noch intensiv daran am Arbeiten, wie kriegen wir das Feedback von den Unternehmen, wie toll wir sind und was für großartige Sachen wir machen, wie kriegen wir das in eine tatsächliche Partizipation transformiert? Also, dass sie nicht nur sagen, wir sind super, sondern dass sie auch wirklich mitmachen, dass wir Unternehmen wie zum Beispiel, also ein tolles Beispiel aus Hamburg ist Techniker Krankenkasse, die haben das für ihre Auszubildenden mit als mandatory aufgenommen. Die Azubis machen 6 Hackerschool-Kurse, die dualen Studierenden 5. Und das wird auch nicht diskutiert. Ich meine, da wird auch keiner gezwungen. Aber es ist halt das Setting so, dass gesagt wird, ihr durchlauft unterschiedliche Abteilungen. Das ist ein Baustein, wo wir gesehen haben, das bringt euch richtig was und es macht total Spaß. Und damit haben die über 90 Einsätze schon mit ihren Leuten gefahren, völlig unaufgeregt. Und solche Cases will ich groß machen, dass das wirklich funktioniert. Und wenn der Bereich läuft, wir haben Gedanken zum europäischen Rollout. Wir sind ja schon in Österreich. Wir haben diverse Anfragen aus Afrika. Können wir das Hackerschool-Konzept, das Unternehmen sich engagieren, erweitert um Englisch und Entrepreneurial Education. Wenn wir das in die Townships bringen, kann das nochmal einen riesen Unterschied machen. Oder auch wenn wir innerdeutsch denken, das, was du gesagt hast, unsere Girls Hackerschool nochmal viel weiter aufzubauen. Wir haben da ja ein Setting Frauen und Mädchen 11 bis 99. Ist auch nochmal eine ganz spannende Sache. Mütter mit ihren Töchtern zusammen. Weltklasse. Was sich da an Kopföffnung alles abzeichnet. Ich glaube, dass wir, sobald wir unsere Hausaufgaben auch für die Kids insbesondere gemacht haben, sicherlich auch den Bereich anschauen werden. Ich glaube, dass man das ganz anders denken muss, weil ITlerInnen begeistern total gerne Kinder. Die sehen sich nicht notwendig in der Situation, andere Menschen im Berufsalter auch zu begeistern. Die müssen es irgendwann selber schaffen, denkt so der Durchschnitts-ITler. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich ein möglicherweise For-Profit-Programm aufsetzen. Also ich glaube nicht, dass das gemeinnützig möglich ist. Man kann es ja trotzdem relativ schmal kalkulieren. Und ob man dann eben halt wirklich einen Weg baut, dass man vielleicht auch junge Menschen, die eigentlich ganz schwierigen Zugang zum IT-Bereich haben, weil sie einen schlechten Hauptschulabschluss haben oder sonst was, ob man darüber Wege bauen kann, dass man über solche Menschen vielleicht auch wirklich Menschen im Berufsalltag auch noch mit begeistert. Ich glaube, es ist total wichtig, diese Diskussionen zu führen. Ich würde sie für mich jetzt noch mindestens ein Jahr zurückstellen, aber die Ideen sind cool.
Hast du vielleicht noch irgendwas, was du so transfermäßig mitnehmen könntest oder noch einen Ratschlag, den du mitgeben könntest, wie man eben euer erfolgreiches Konzept transformieren kann? Also das Erste, was mir natürlich auffällt, ist, die Zielgruppen sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, junge Menschen sind tendenziell eher offen neuen Dingen gegenüber.
True.
Tendenziell, ja. Wir erleben das im Unternehmen natürlich, dass das gerade, wenn man 20 Jahre Berufserfahrung schon mitbringt, man halt mehr sozusagen beständige Erfahrungen gesammelt hat, die einen natürlich auch prägen. Diese Offenheit ein Stück weit nicht mehr so ist wie im Kindesalter.
Das ist absolut fairer Punkt.
Ja.
Also wenn wir das sehen, je jünger die Zielgruppe, desto schneller kriegen wir mit unseren Kursen durch. Wir hatten jetzt gerade einen großartigen Kurs mit einigen Auszubildenden. Und das Spannende ist, dass auch die Selbstwahrnehmung ist, naja, wir können es ja kognitiv ein bisschen schneller umsetzen. Wenn du es wirklich auf einen Zeitvergleich siehst, sind 6-7-Klässler deutlich flotter, die hinterfragen gar nicht so viel. Und wir Erwachsene sind so verkopft. Mein ultimativer Tipp oder das Geheimnis schlechthin, kriegt die Erwachsenen dazu, wieder zu spielen. Und zwar nicht Ballerspiele am Handy, sondern neugierig sich mit Sachen auseinanderzusetzen, sei es ein Flappy Bird zu bauen oder wie auch immer, dass wir einfach dieses, es muss immer sinnvoll sein, es muss immer erfolgsorientiert sein, es muss einfach mal spielen lassen. Setz eine Stunde Spielzeit an und wer am Ende das coolste Ding raus hat, also egal, ein bisschen kompetitiv funktioniert auch. Aber ich glaube, da tatsächlich auch die Freiheit zu geben, etwas mehr zu spielen, Sachen zu entdecken, auch KI spielerisch zu erkunden. Ich glaube, mit Begeisterung ist so vieles so viel einfacher.
Ja, finde ich cool, kann ich auch nur bestätigen. Wir haben das mal tatsächlich auch intern gesehen, dass gerade so auch diese emotionalen Erlebnisse, positive emotionale Erlebnisse im Umgang mit der Technologie auch extrem viel bewegen können.
Ja.
Dass es dann am Ende gar nicht so darum geht, direkt mit dem, was kann ich da rausziehen, welchen Mehrwert schaffe ich hier, Effekt sozusagen, dass man damit kommen kann, sondern wirklich eher mit den Erlebnissen und den Erfahrungen, die oft auch spielerisch gemacht werden.
Lebenslanges Lernen. Also es ist für mich, ich hatte von der D21 die Digital Skills Gap Studie mal gehabt. Da waren 2 Punkte, über die ich eigentlich fast lachen musste. Das eine ist, oh Gott, KI wird meinen Job auffressen. Große Befürchtung. Auf der anderen Seite, natürlich lebenslanges Lernen mache ich. Das stimmt einfach nicht. Also diese Wahrnehmung, wenn man sich selber fragt, wann hast du zum letzten Mal, zum ersten Mal was gemacht? Also wirklich, wann hast du dich was völlig Neuem exponiert? Wann hast du vielleicht auch in Kauf genommen, dass du einfach dabei mal auf die Nase fällst? Wenn wir unseren Kindern vorleben, dass wir weiterlernen und ihnen nicht alle Fragen beantworten, sondern auch vielleicht sagen, boah, keine Ahnung, wie könnten wir das denn rausfinden zusammen? Ich glaube, dass das, also dieses wirklich das lebenslange Lernen und die Begeisterung dafür, dass wir das nochmal ganz anders nach vorne stellen. Wir sind nicht mehr in Zeiten, wo du mit 20 deinen Abschluss machst und mit 60 in genau diesem Beruf dann beerdigt wirst irgendwann, sondern wo das permanente Lernen, glaube ich, nicht nur absoluter Selbstzweck, sondern auch ganz große Eigenverantwortung ist. Und ich kann nur aus meinem kleinen eigenen Kopf teilen, es ist das Coolste, was es gibt. Es macht riesig Spaß. Ich lerne einfach nur, weil ich Bock habe, Spanisch und Klavier. Klavier ist nicht so meins, sondern Cello. Aber einfach, weil mich Lernen an sich absolut begeistert. Und das ist, glaube ich, nicht so die schlechteste Fähigkeit in dieser Zeit.
Absolut. Julia, wir sind mit der Zeit am Ende. Es war ein sehr kurzweiliges, aber sehr tolles Gespräch. Vielen Dank bis hierhin. Wir haben bei Off the Record immer noch eine Schlussübung, von der ich dir noch gar nichts gesagt habe.
Erzähl.
Nämlich 10 kurze Fragen, auf die ich dich bitten würde, kurz zu antworten.
Schieß los.
Bist du bereit? Sehr gut. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Boff. Ich liebe es, mir über KIs Podcasts erstellen zu lassen, wo ich mir Informationen aufspielen lassen kann.
Sehr diplomatisch und gut ausgedrückt. Was war dein letzter Prompt?
Oh, geil. Schlag mir den Ablauf einer Vorlesung in der Kombination Hackerschool und Lifestyle Management vor.
Sehr gut. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Dass wir zu früh die Hände heben und sagen, wir geben auf, es ist unser Job oder es wird alles übernehmen, sondern ich wünsche mir, dass wir wach bleiben.
Und was ist deine größte KI-Hoffnung?
Meine Hoffnung ist, dass wir nicht nur lernen, wieder klarer zu kommunizieren, weil Prompten ist ein extrem geiles Training, sondern dass wir den Fokus auf das setzen können, wo wir richtig Bock drauf haben. Dafür ist mein Mann einfach mein allerbestes Beispiel.
Sehr gut. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Abwaschen und Staubsaugen.
Apropos Off the Record. Ich nehme an, du hast schon mal selbst KI-Musik erstellt.
Ups, vielleicht. Ja, habe ich. Also wir haben einen eigenen Podcast. Ja. Also ich habe selber die Musik nicht erstellt. Ich habe mal ein bisschen mit Sonic Pi rumgestellt, aber für unseren Podcast ist die Musik tatsächlich programmiert sozusagen.
Mhm, verstehe. Das ist das KI-Buzzword von 2025.
Shit, keine Ahnung. Ich bin gerade so gefangen in Jugendsprache, damit haben wir uns gerade auseinandergesetzt. KI-Buzzword weiß ich tatsächlich nicht.
Okay, skippen wir einfach. Das größte Highlight für dich in der KI-Branche?
Das größte KI-Highlight für mich ist, dass wir tatsächlich das in unseren Kursen mit einsetzen können und dass es Wege gibt, DSGVO-konform mit Kids KI im Programmieren zu nutzen.
Sehr gut. Der größte Flop der KI-Branche?
Die größte Herausforderung ist für mich, dass es so stark USA-zentriert ist an ganz vielen Stellen. Ich würde mir viel mehr Energie auch in mehr Souveränität, wenn auch nicht hundertprozentige Unabhängigkeit wünschen.
Sehr gut. Letzter Punkt, vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird.
Mit einer großen Hoffnungsbrille dazu beitragen, dass die Schere in der Gesellschaft nicht weiter auseinandergeht, sondern dass wir es schaffen, mehr junge Menschen auch in Zukunftsberufe zu bekommen.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für deinen Besuch und das tolle Gespräch.
Sehr gern.